Mein Thema heute lautet Verantwortung, Leitung, Dienst. Zum Thema Leitung gibt es eine unübersehbare Fülle von Literatur. Die Bücherregale und Angebote im Internet über Management, Motivation und Organisation im säkularen wie im christlichen Bereich sind riesig. Eine Flut von Leiterschaftsseminaren, Kursen und Leiterkonferenzen wird angeboten. Da ist es ziemlich schwer für mich, heute Morgen etwas dazu in knapper Form zusammenzupacken. Deshalb will ich auch gar nicht erst versuchen, euch umfassend zu beschreiben, wie die Leitung der christlichen Gemeinde funktioniert. Denn auch die Bibel ist von vorne bis hinten ein einziges Buch über Menschen, die andere leiten. Von Mose, dem Führer des Volkes Israel angefangen, über König David bis hin zu Jesus Christus und den Aposteln Petrus und Paulus bei den ersten Christen. Von allen können wir etwas über Leitung lernen. Ich kann daher nur ein paar Dinge herausgreifen, die mir bei der Vorbereitung dieser Predigt wichtig geworden sind. Wir wollen über die Aufgabe, die Verantwortung und den Dienst eines christlichen Leiters nachdenken. Dann aber auch, welche Aufgabe die Gemeinde hat, welche Verantwortung sie für ihre Gemeindeleitung trägt. Was also Leiter und Älteste der Gemeinde wissen und tun müssen und wie die Gemeinde sich ihnen gegenüber verhalten soll. Was sagt die Bibel darüber? Mein erster Punkt: Die Leitung einer Gemeinde ist eine köstliche Aufgabe. So formuliert Martin Luther in seiner Bibelübersetzung 1. Timotheus 3, Vers 1. Das ist ganz gewiss wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt, gemeint ist ein Leitungsdienst in der Gemeinde, begehrt, der begehrt ein köstliches Werk. Oder anders, der sucht eine große und schöne Aufgabe. Stimmt das? Ist das wirklich eine so erstrebenswerte Sache, Leiter und Ältester einer Gemeinde zu sein? Und ist es nicht geradezu gefährlich, wenn ein ehrgeiziger Mensch nichts anderes will, als an der Spitze zu stehen? Müssen wir diese Aussage nicht mit größtem Misstrauen betrachten? Wie viel Unheil haben doch manche geistlichen Leiter angerichtet, weil sie ihre Funktion dazu missbraucht haben, um sich Ehre und Anerkennung zu verschaffen, um ihr Prestige aufzupolieren, um sich ins rechte Licht zu rücken, um Macht auszuüben. Jawohl, wenn einer nur danach strebt, Bedeutung zu erlangen, dann ist das gefährlich, sehr gefährlich. Ich erinnere mich an ein hochbegabtes Ehepaar, das in der Gemeindegründungsphase zu uns stieß. Da konnten wir jeden kompetenten und einsatzwilligen Mitarbeiter gut gebrauchen. Anfangs klappte das Miteinander noch recht gut, bis sie einen großen Fehler als Älteste machten. Etwa zur gleichen Zeit baten wir die Frau, die Leitung der Kinderarbeit zu übernehmen. Und ihren Mann beriefen wir als weiteren Ältesten der Gemeinde. Kurz danach stieg ihnen die neue Verantwortung zu Kopf. Sie wollten nun überall den Ton angeben. Leider führte das zu einem großen Konflikt in der Gemeinde, zu Verletzungen und zu Trennungen. Krankhafter Ehrgeiz, Stolz, Geltungsdrang, ja, das alles ist gefährlich. Das sind ganz ungesunde Motive für eine geistliche Leitungsfunktion in der Gemeinde. Als Paulus diese Worte an Timotheus schrieb, brachte der Dienst der Leitung gar nicht viel Ehre ein. Ja, so ein Amt war eigentlich ziemlich unattraktiv, geradezu gefährlich. Und vermutlich gab es in der Gemeinde kaum jemand, der sich dafür interessierte und sich für den Dienst eines Ältesten zur Verfügung stellen wollte. Wahrscheinlich war also nicht der Geltungsdrang von Leuten das Problem, sondern eher ihre Resignation oder ihre Angst. Paulus will die Gemeinde anspornen und ermutigen, das Wagnis auf sich zu nehmen und den Dienst der Leitung zu übernehmen. Deshalb schreibt er, wer Leiter werden will, der erstrebt eine herrliche Aufgabe. Warum ist das denn so ein köstlicher Dienst? Ich sehe zwei Gründe. Einmal ist es doch eine ungeheure Ehre und Würde, wenn Gott jemand als geistlichen Leiter beruft. Wenn Gott jemand aus der Masse auswählt und dazu bestimmt, eine Führungsaufgabe zu übernehmen, das ist doch etwas ganz Großes. Gott würdigt einen Menschen, der sich möglicherweise für ganz klein und unbedeutend hält, eine Gruppe, eine Gemeinde oder ein ganzes Volk zu führen. Da beruft er den Mose, einen Mörder und Flüchtling, einen Mann, der nicht gut reden kann, zum größten Führer des Volkes Israel in der ganzen Geschichte. Oder er beruft Jeremia zu einem Propheten, einen jungen Burschen, der sich für dieses Amt überhaupt nicht fähig fühlt. Wenn Gott also jemand auswählt, ist das etwas ganz Gewaltiges, eine große Ehre, eine köstliche Sache. Die Aufgabe zu leiten ist nicht deshalb herrlich, weil wir so herrlich sind, sondern weil Gott so herrlich ist. Weil er einen himmlischen Plan hat, den er mit uns ausführen will. Da kann man doch nur staunen. Dann gibt es im Neuen Testament auch die Geistesgabe der Leitung. So lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 28 von der Begabung zu führen und zu lenken. Paulus dachte da etwa an einen Steuermann auf einem Schiff, der das Boot auf Kurs hält und sicher ans Ziel bringt. Oder in Römer 12, Vers 8 erwähnt Paulus die Gabe des Vorstehers. Da ist jemand gemeint, der vorangeht und sich um die kümmert, die ihm anvertraut sind, etwa so wie ein Hirte für seine Schafherde sorgt. Es gibt also die geistliche Begabung zu leiten. Und die ist bestimmten Menschen vom Heiligen Geist geschenkt. Manche haben sie und andere haben sie nicht. Bei der Gabe der Leitung ist das nun wie bei anderen Begabungen auch. Wenn wir sie ausüben, dann bringt uns das Freude und Erfüllung, denn dann leben wir so, wie Gott es geplant hat. Wenn wir dagegen unsere Gaben brachliegen lassen oder etwas Falsches machen, dann frustriert uns das auf lange Sicht. Wir schießen am Ziel unseres Lebens vorbei. Wenn jemand also unter uns von Gott dazu begabt ist, zu leiten, sollte er es auch tun, denn dann wird das für ihn zu einer herrlichen Aufgabe. Damit ein Leiter nicht abhebt und bewahrt bleibt, muss die Gemeinde nun auch Verantwortung übernehmen. Sie hat einen Leiter immer wieder auf den Teppich herunterzuholen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es: Ermahnt euch untereinander und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Das ist also eine Anweisung an die ganze Gemeinde, sich gegenseitig korrigieren und ermutigen, natürlich im Geist und in der Gesinnung Jesu Christi. Nicht von oben herab, auch nicht um eigene Vorstellungen und Ziele durchzubringen, sondern um dem gefährdeten Leiter wirklich zu helfen und ihn zu schützen. Das ist oft schwer und das kann auch nicht jeder wirklich gut. Aber es mag in einer Gemeinde weise, seelsorgerliche Leute geben, die es verstehen, jemand liebevoll zu ermahnen oder die einem auch Mut machen können, mal etwas zu wagen und Verantwortung zu übernehmen. Zweitens. Die Leitung einer Gemeinde bedeutet, Verantwortung zu tragen. Das ist nun die andere Seite der Medaille. Wer als Leiter berufen ist, trägt eine hohe Verantwortung, die größte Verantwortung von allen in der Gemeinde. Paulus berichtet den Korinthern über Gefahren und Schwierigkeiten, die er in seinem Dienst als Apostel und Missionar erlebt hat. Und am Schluss seiner Aufzählung schreibt er in 2. Korinther 11, Vers 28: Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eines nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Eine Gemeinde zu leiten ist kein Zuckerschlecken. Das ist oft mühevoll und belastend. Paulus kennt das. Er macht sich ständig, jeden Tag Gedanken um die Gemeinden, die er gegründet und besucht hat. In vielen herrschen innere Spannungen. Es gibt Streit und Konflikte. Falsche Lehrer treten auf und bedrohen den Glauben der neuen Christen. Paulus selbst wird in seinem Dienst kritisiert und angefeindet. Unannehmlichkeiten, Verachtung und Ablehnung sind an der Tagesordnung. Und ein Christ damals musste jederzeit damit rechnen, ins Gefängnis geworfen zu werden. In Zeiten der Verfolgung war der Gemeindeleiter immer der Erste, der litt. Wer sich als geistlicher Leiter um die Gemeinde sorgt, muss auch selbst auf manches verzichten. Auch das ist ein Opfer. Seine Bequemlichkeit aufgeben, Zeit für andere investieren, hilfsbereit sein. Ja, es kostet etwas, Leitungsverantwortung zu tragen. Der Theologe und Mediziner Friedrich Christoph Oetinger beschreibt seinen Dienst einmal so: Ich bin ein Hirte der Löwen, Bären, Schweine und etlicher Schafe. Mit allen möglichen Typen hat ein Leiter in der Gemeinde zu tun und muss für alle da sein, sich die Probleme, Schwierigkeiten und Sorgen seiner Herde anhören. Das ist oft nicht einfach, freundlich zu sein, auch wenn man selbst erschöpft ist, wenn einem noch die Gedanken von der letzten Gemeindeleitungssitzung im Kopf herumschwirren. Sich von unangemeldetem Besuch stören zu lassen, wenn man noch dieses und jenes für die Gemeinde erledigen muss. Gelassen zu bleiben, auch wenn man innerlich unter Druck steht. Mal seinen freien Samstag zu opfern, um noch den Gottesdienst vorzubereiten. Oder einen Geburtstagsbesuch oder einen Krankenbesuch zu machen. Ich höre hier mit den Beispielen auf. Fragt mal einen der anderen Gemeindeleitungsmitglieder. Die können euch sicher noch viele, viele ähnliche Beispiele aus ihrem Dienst erzählen. So herrlich es ist, von Gott auserwählt zu sein, zu leiten, so mühevoll und verantwortungsvoll ist das auch. Wir müssen uns verantworten vor Gott und den Menschen, und das ist eine große Bürde. Manche Leiter schaffen das nicht auf Dauer, sie geben auf. Ist ihnen die Last zu groß geworden? Sind sie nicht mehr bereit, auf Freizeit, auf Zeit mit der Familie, vielleicht auf ein freies Wochenende zu verzichten? Oder liegt es vielleicht daran, dass sie in ihrer Gemeinde nicht den Rückhalt, die Ermutigung und die Hilfe erfahren, um fröhlich weiterzumachen? Damit bin ich bei der Verantwortung der Gemeinde an dieser Stelle. Ich erwähne zwei Dinge, die eine Gemeinde für ihre Leiter tun muss. Einmal ist es die konsequente, regelmäßige Fürbitte, das Gebet für ihre Leiter. Deshalb bitte ich euch sehr dringend, für mich als Pastor und für die anderen Ältesten mit unseren Familien zu beten. Paulus appelliert eindringlich an die Epheser: Betet auch für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Das ist der erste und wichtigste Dienst, den eine Gemeinde für ihre Leiter tun kann, regelmäßig für sie zu beten. Ich bitte euch sehr herzlich, das auch für uns als Gemeindeleitung täglich zu tun. Vielleicht nach dem Ein-mal-eins-mal-eins-Prinzip. Jeden Tag, vielleicht zu einer festen Tageszeit, namentlich eine Minute lang für die Gemeindeleitung beten. Eine zweite Sache der Gemeinde ist es, ihre Leiter zu achten und zu ehren. In 1. Timotheus 5, Vers 17 gibt es dazu eine interessante Stelle. Paulus schreibt: Die Ältesten, die sich in ihrem Leitungsamt bewähren, sollen doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die, welche als Prediger und Lehrer mit Eifer tätig sind. Das meint, die Gemeinde soll sich ihren Leitern, die sich viel Mühe geben, respektvoll und mit großer Achtung gegenüber verhalten. Hier ist sogar von doppelter Ehre die Rede. Das meint nicht, die Leiter so zu umschmeicheln oder von ihnen zu schwärmen, dass sie sich schließlich alles erlauben. Das bedeutet auch nicht, ihnen alles durchgehen zu lassen oder ihnen gar unbedingten Gehorsam zu leisten. Doppelte Ehre meint aber schon, die Gemeindeleitung hoch zu achten, den Dienst der Ältesten zu schätzen und dankbar dafür zu sein, ihr Bemühen zu würdigen. Wisst ihr, der Dienst eines geistlichen Leiters ist wirklich schwer genug. Jesus hat diesen Dienst mal mit einem Sklavendienst verglichen und manche Leiter werden in der Gemeinde auch wie Sklaven behandelt. Das ist sicherlich auch das Los eines Leiters. Wer an vorderster Front steht, kriegt auch die meiste Kritik ab. Wer sich darstellt, dessen Fehler werden auch für alle sichtbar. Und dadurch wird ein Leiter verletzlich und angreifbar, viel mehr als jemand, der verborgen auf seiner Kirchenbank sitzt und dann wieder nach Hause verschwindet. Trotzdem bedeutet das nicht, dass man mit Füßen auf einem Leiter herumtrampeln kann. Deshalb sagt Paulus, achtet die Ältesten doppelt. Also doppelt so viel wie andere, die keine Leitungsverantwortung tragen. Die sollt ihr auch ehren und liebevoll mit ihnen umgehen, aber eure Leiter haben noch mehr Respekt verdient, denn sie tragen eine hohe Verantwortung und geben sich die größte Mühe. Drittens. Ein Leiter soll geistlich leiten. Also nicht nur leiten wie ein Manager. Es gibt im säkularen Bereich reichlich Möglichkeiten, Führungsqualitäten zu erlernen und zu verbessern. Eine Gemeinde aber ist keine Organisation, die man führen kann wie ein Unternehmen, wie eine Firma. Die Art der Leitung einer Gemeinde hat eine ganz andere Qualität und Dimension. Sie ist eine geistliche Leitung. Das bedeutet, sie ist vom Heiligen Geist geleitet. Eine Leitung in Übereinstimmung mit Gottes Plänen und Zielen, total abhängig von seiner Führung und seinem Auftrag. Ich möchte das ein wenig entfalten. Schon die Aufgaben der Ältesten unterscheiden sich grundlegend von den Tätigkeiten eines säkularen Leitungsgremiums. Leiten bedeutet nicht in erster Linie organisieren und verwalten. Natürlich wird das ein Teil dieser Aufgabe sein, aber bei weitem nicht der wichtigste und umfangreichste. Geistlich leiten ist noch viel mehr. Da geht es um eine höhere Verantwortung, auch in der Lehre und Seelsorge. Gerade für die praktischen Tätigkeiten im Gemeindeleben haben die Apostel ja damals Helfer und Diakone in Jerusalem gesucht, die diese Dinge geregelt haben, damit sich die Apostel, die geistlichen Leiter, mit ihrer ganzen Kraft auf die Verkündigung des Wortes Gottes und auf das Gebet konzentrieren konnten. Vorhin haben wir aus dem 1. Timotheusbrief gelesen, dass die Gemeinde, besonders die Ältesten, die sich in der Verkündigung und Lehre fleißig betätigen, achten und unterstützen soll. Und die Gemeinde in Thessalonich erinnert Paulus daran, mit denen liebevoll umzugehen, die der Gemeinde vorstehen im Herrn und sie zurechtweisen. Da geht es also um einen seelsorgerlichen Dienst der Ältesten. So muss ein geistlicher Leiter einen viel größeren Horizont haben als jemand, der einen Betrieb leitet, nämlich die Dimension Gottes kennen und einbeziehen. Er muss wahrnehmen, wie das geistliche Befinden der Gemeindeglieder ist, was zu tun ist, um ihr Wachstum als Christen zu fördern. Das geschieht eben durch Gebet, durch Lehre und Verkündigung, durch Seelsorge und durch praktische Fürsorge. Älteste sind einmal Leute, die über die gesunde Lehre in der Gemeinde wachen und diese verkündigen. Natürlich ist nicht jeder ein guter Prediger. Trotzdem ist das eine wesentliche Aufgabe der Leiterschaft, dass man selbst die biblischen Zusammenhänge kennt und erforscht, dass man sich viel Zeit nimmt zum persönlichen Bibellesen, dass man Strömungen und Situationen von Gott her einordnen und deuten kann, dass man bereit ist, auch biblische Impulse an die Gemeinde weiterzugeben, wenn nicht in einer Predigt, so aber doch vielleicht einmal in einer Andacht oder einer Bibelstunde oder einem Hauskreis. Geistliche Leiter sind immer auch Verkündiger des Wortes Gottes. Das ist nicht alleine Aufgabe des Pastors, sondern auch die der anderen Ältesten. Dann auch der Dienst der Seelsorge. An anderer Stelle ermahnt Paulus die Ältesten in Ephesus: Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der Heilige Geist eurer Aufsicht und Leitung anvertraut hat. Der Begriff Herde zeigt, dass Paulus hier an das Bild vom Hirten und seinen Schafen denkt. Der Dienst eines Ältesten ist Hirtendienst. Älteste sind Hirten der Gemeinde, nicht nur der Pastor. Sie kümmern sich um die einzelnen Schafe. Sie gehen denen nach, die am Rand der Gemeinde stehen, die Probleme haben, die schwach sind, die in Sünde gefallen sind und darin beharren. Diese sollen sie mit einem sanftmütigen Geist wieder zurechtbringen. Sie kennen ihre Schafe mit Namen und sorgen für ihr geistliches Wohlbefinden. Das bedeutet, mitten in der Herde zu sein, die Nöte und Sorgen hören und ernst nehmen. Auch nicht einzelne Schafe bevorzugen und andere missachten, sondern allen gleichermaßen zugewandt sein. Ein Ältester muss sich sozusagen neutral und ausgewogen gegenüber der Herde verhalten. Darf sich nicht einer ihm bevorzugten Partei zuschlagen, sondern soll immer die ganze Herde im Blick haben, ja gerade die Schwachen und Verirrten ehren und sie lieben. Schließlich, der geistliche Leiter braucht einen weiten Blick nach vorne. Als Hirte muss er sich viel Zeit zum Hören auf Gott nehmen, um die Pläne Gottes wirklich deuten und verstehen zu können. Aber dann braucht er auch einen Blick über den Tellerrand der Gemeinde hinaus, um immer wieder inspirierende Impulse aufnehmen zu können. Er muss beobachten, was in der Welt und in anderen christlichen Gemeinden aktuell läuft, sich immer auf dem Laufenden halten, ein breites Spektrum an christlichen Kontakten haben, muss sich weiterbilden durch Kurse und Literatur oder anders immer auch ein Lernender bleiben, damit er dann seiner Gemeinde die Ziele Gottes erklären und sie überzeugend dahin führen kann, wohin Gott sie haben will. Das also sind die bedeutenden geistlichen Aufgaben eines Ältesten. Und diese Dinge müssen in einer Leiterschaft auch die Themen sein, die die Teamsitzungen wesentlich bestimmen. Wie soll nun ein geistlicher Leiter diese Tätigkeiten ausüben? In welcher Art und Gesinnung? Mit einem dienenden Herzen. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Bei euch muss es anders sein. Wer unter euch als Großer dastehen möchte, der muss euer Diener sein. Also dienend leiten, so wie Jesus es getan hat. Das ist nun ein völlig anderes Leitungsverständnis, als wir es aus dem beruflichen Alltag kennen. Etwas radikal anderes. Das Leitungsverständnis einer öffentlichen Institution oder eines Unternehmens ähnelt in der Regel einer Pyramide. Da ist unten die breite Basis der Arbeiter und Angestellten, darüber dann die verschiedenen Ebenen der leitenden Belegschaft, die Abteilungsleiter. Und die werden wieder kommandiert von der Geschäftsführung oder vom Vorstand. Und an der Spitze des Unternehmens steht dann der Firmenchef oder der Aufsichtsratsvorsitzende. Der hat am meisten zu sagen, und was der befiehlt, müssen seine Untergebenen ausführen. In einer christlichen Gemeinde aber geht es genau umgekehrt zu. Die Pyramide steht nämlich buchstäblich auf dem Kopf. Oben die breite Basis der Gemeindeglieder. Darunter die Gruppenleiter und Diakone. Und ganz unten die Ältesten der Gemeinde, die Gemeindeleitung. Sie sind Diener und sie leiten als Dienende. Als Leute, die sich ganz für Jesus und seine Gemeinde hingeben. Also nicht herrschen, sondern dienen. Nicht Macht ausüben und von oben Anweisungen geben, sondern selber die Schuhe putzen. Das klingt nicht besonders populär. Aber das ist der geistliche Dienst, den Jesus von seinen Jüngern verlangt. Sich ganz für die Herde hingeben, mit gutem Beispiel vorangehen, demütig und bescheiden auftreten, das sind die geistgewirkten Führungsqualitäten im Reich Gottes. Und in diesem Sinne hat nun eine Gemeinde auch ihre Leiter zu berufen, indem sie mehr auf diese inneren Qualitäten eines dienenden Herzens und eines demütigen Auftretens schaut, als auf Managerqualitäten. Ein Leiter ohne den Heiligen Geist wird immer nur ein Manager bleiben. Er wird gut sein in Organisation, Teamführung und Motivation. Ein Leiter, der geführt ist vom Heiligen Geist, kann eine Gemeinde leiten, auch wenn er keine Führungsperson im Beruf ist. Die enge Verbindung zu Jesus nämlich ist das Entscheidende. Von ihm, dem guten Hirten, werden wir geprägt und befähigt. Von ihm färbt der Hirtendienst bei uns ab. werden wir so selber gute Hirten seiner Gemeinde. Eine Gemeinde muss erspüren, wer solche Leute in ihrer Mitte sind. Nicht einfach jeden und jede als Kandidat oder Kandidatin aufstellen und dann froh sein, wenn sich überhaupt jemand meldet, sondern nach diesen inneren Kriterien auswählen und berufen. Dann sind wir nah dran an dem, was Jesus sich für seine Gemeinde gedacht hat. Dann kann er mit uns an sein Ziel kommen. Amen.